Ja, dann herzlich willkommen zum Live-Chat mit Jens. Fragen und Themen sind ganz herzlich willkommen und ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer und lieber Jens.
Dankeschön. Ja, auch von mir herzlich willkommen zum Live-Chat. Freue mich sehr, dass das hier immer so gut funktioniert. Vielen Dank an JetzTV und alle Mitarbeiter. Ja, es ist immer wieder eine Freude, hier zu sein. Und jetzt ist meine Sommerpause vorbei. 3 Monate Sommerurlaub hat mir auch gut getan. Ja, wenn es jetzt so terminlich hinkommt, dann wird es ungefähr auch monatlich weitergehen. Ungefähr. Je nachdem, wie es hinkommt. Und ja, erstmal, ich nenne es jetzt nicht mehr Satsang explizit, sondern einfach nur Live-Chat. Diese Veranstaltung, um Konzeptualität nicht völlig außen vor zu lassen. Und das so, ja, einfach so. Live-Chat halt. Mit dem Thema natürlich Non-Duality, Selbsterforschung, Erleuchtung, Erwachen, der spirituelle Weg, andere spirituelle Bereiche, Tantra, Yoga, was auch immer. Ich kenne mich zwar nicht überall aus, aber ich kann bestimmt immer vielleicht ein paar dumme Antworten geben für irgendwelche Fragen. Weiß ich nicht, ich sage das dann auch, wenn ich mich nicht auskenne. Aber grundsätzlich sind eigentlich so alle Bereiche des Yogas. Im Großen und Ganzen gibt es ja viele verschiedene Yoga-Arten. Die sind hier willkommen, also auch von der Methodik her. Ich habe Erfahrung gesammelt mit Bhakti-Yoga, also die Hingabe an Gott bzw. einen Guru. Es war so 36 Jahre mein Weg, mit einem Guru zusammen zu sein. Im Satsang kann man da wirklich sagen, also das war wirklich zusammen sein in Wahrheit. Obwohl ich ihn nur ein einziges Mal in meinem Leben live gesehen habe, für ein paar Tage. Und ansonsten war die Verbindung immer eine innere, teilweise auch in den Nachtträumen. Also ich habe wirklich von dem geträumt nachts. Ja, das ist so mein Bhakti-Yoga-Teil. Und ich habe dann auch so ungefähr ab 1998 angefangen, mich mit Advaita Vedanta zu beschäftigen. Bin völlig begeistert gewesen von diesem Konzept, weil ich das als persönliche Befreiung empfunden habe, dieses Konzept kennenzulernen und lebens und lieben zu lernen, dieses Konzept. Also das hat sich dann in den Jahren, die dann danach folgten, habe ich mich viel auch mit der Frage, wer bin ich, beschäftigt, die Aufmerksamkeit nach innen gerichtet. Ja, das ist so das Wesentliche. Eine Sache noch zu meinem Impressum, was nicht mehr da ist auf meinem YouTube-Kanal. Und auch bei Instagram nicht. Also ich mache das ja absolut non-profit-mäßig. Also es ist kein Geschäft. Deswegen brauche ich auch kein Impressum. Und ich habe aus Datensicherheitsgründen, habe ich meine Adresse komplett rausgenommen. Und da ist nur noch eine Kontakt-E-Mail-Adresse zu finden. Sowohl bei YouTube unter Kanalinfo, wenn ihr auf Herzlich Willkommen klickt oben, dann kommt ihr zur Kanalinfo und da steht dann meine E-Mail-Adresse. Und ja, da steht dann Termin, Absprache, Doppelpunkt und dann meine E-Mail-Adresse. Also ich biete Gespräche an, kostenlose Gespräche. Ich erwarte da überhaupt nichts dafür. Und das geht dann über Telefon halt los. Und das kann bis zum persönlichen Treffen in Lüneburg auch gehen oder woanders, je nachdem. Ja, genau. Und ja, ich stehe da gern zur Verfügung. Also ich freue mich über E-Mails, aber eben nicht um da Fragen, also ich beantworte da keine Fragen, aber wir können da gerne einen Gesprächstermin abmachen. So, das ist so von meiner Seite. Und da freue ich mich auch immer, wenn sich da Leute mal melden. Ja. Und falls irgendwie Telefonnummer, die schicke ich dann zu, ne? Also die entsprechende Telefonnummer, die schicke ich dann raus, wenn ein Termin vereinbart wurde. Und das läuft als erstes über Festnetz. Also das ist immer das Erstgespräch, sage ich mal, dass man über Festnetz telefoniert, ganz normal. Und dann kann man sehen, was dann noch geht. Also ich mache auch Bildtelefonie über WhatsApp hauptsächlich und biete ich auch gerne an. Aber eben erstmal so als Erstgespräch immer Telefon. Ja, das ist so das Organisatorische von meiner Seite aus. hat sich im Grunde nicht viel geändert, nur dass ein paar Daten weniger frei verfügbar sind da. Aber es ist nicht, natürlich nicht euretwegen, also von Menschen, die da spirituell mich, sich interessieren für mich, sondern es wird, werden ja heute viele Daten auch einfach missbraucht dann. So für Identitätsdiebstahl und solche Sachen. Und da habe ich mir gedacht, das Impressum ist nicht zwangsläufig nötig und habe es dann rausgenommen. Ja. Gut, ja, nichtsdestotrotz, ob es trotzdem Satzang heißt oder nicht, ist, ich beantworte gerne Fragen oder ja, ich würde mich freuen, wenn ihr euch beteiligt im Chat oder auch hier mit der Kamera oder nur Mikro. Könnt ihr auch machen bei Zoom. Ja, legt los.
Ein Kommentar ist schon im Chat von Sunny.
Ja.
Schön, dich wiederzusehen. Heute dachte ich, dass du schon lange nicht mehr bei Jetzt TV warst. Und schwupps, schon bist du da.
Ja, danke, Sani. Ja, ich hatte ja gesagt, es war Sommerurlaub. Es war unerträglich heiß hier in der Wohnung. Und ich musste auch mal so richtig runterkommen, für mich ganz alleine sein. Und ja, so war das. Aber jetzt soll es ungefähr monatlich weitergehen. Eventuell, das kann ich aber noch nicht versprechen, das ist noch völlig in der Schwebe, mache ich noch vielleicht ab und zu noch einen Live-Chat selber über YouTube, also über meinen eigenen Kanal. Und das mache ich, das kündige ich dann rechtzeitig auf meinem YouTube-Kanal an. Das kann ich aber nicht versprechen. Das, wenn ich mehr Live-Chat machen möchte als jetzt diese Termine immer, dann werde ich das mal zwischendurch machen. Und ansonsten eher nicht. Also ansonsten bleibt es dann hier bei Jetzt TV, bei dieser Veranstaltung. Ja, jetzt bin ich wieder da. Ja, genau. Deswegen, was gibt's an Sachen zu teilen? Teilt mit mir eure Gedanken, eure Fragen oder was auch immer.
Dann würde ich eine erste Frage stellen.
Ja, gerne.
Ja, also wie weit kann die Selbsterforschung denn gehen?
Ja, gute Frage. Ja, das ist so. Also die kann schon sehr tief gehen. So, man kann also wirklich durch Selbstbeobachtung wirklich sehr tief gehen, kann man sagen, eigentlich. Allerdings kommt man irgendwann an diese Grenze, wo man merkt, dass man sich in der Bedingtheit bewegt. Also ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Also man schafft durch die Übung sozusagen, sich selbst zu erforschen, ja, schafft man eine Bedingtheit. Und irgendwann wird einem klar, dass das Absolute nicht bedingt ist. Und dann bricht sozusagen diese Fragestellung in sich zusammen, in der Erkenntnis, dass die Frage nie beantwortet werden kann. Weil das, was fragt, ist perfekt. Absolut selbstbewusst, aber nicht so, wie wir uns das im Mind vorstellen. Also das ist nicht so, da ist ein Subjekt, was ein Objekt gewahrt, also was sich selbst als Objekt gewahrt. So ist das nicht. Denn das, was wir sind, ist unteilbar. Ja, das ist weder Subjekt noch Objekt. Und es ist aber für sich selbst vollkommen bewusst. So. Ja, das ist immer vollkommen bewusst. Und man kann eben nur die Ego-Hüllen erforschen. Also es gibt mehrere Ego-Hüllen, kann man sagen. Das wird auch im Hinduismus so konzeptualisiert. Man sagt, man spricht vom grobstofflichen Ego, vom feinstofflichen Ego und vom kausalen Ego, oder Zeugen-Ego auch genannt. Und das sind alles drei noch Identifikationen. Und die haben aber verschiedene, ja, man könnte sagen, Subtilitätsstufen. Ja, also das grobstoffliche ist so das am wenigsten subtile, das ist halt grobstofflich. Also ich kann mich erinnern, als ich ein junger Mann war, da war ich vollkommen identifiziert mit meinem Körper. Ich habe es geliebt, ja. Ich hatte viel Kraft und auch, ich will jetzt nicht angeben, aber in der Sexualität hat es gut geklappt. Also ich hatte immer viel Spaß und alles. Und ja, das war so mein Lebensinhalt auch damals. Ich war so richtig so ein junger Mann, der im Saft sozusagen stand und habe das auch gelebt. Also und ja, und später kam dann so, das merkte ich, dass ich das nicht allein bin, dass da etwas den Körper eigentlich anschaut in Wahrheit eher. Also, dass der Körper, dass ich nicht das bin, sondern dass ich das eigentlich nur bezeuge, den Körper, dass der da ist. So, und dann wurde, dann nach 12 Jahren der Suche wurde dann so eine, ja, Subtilisierung kam da dauerhaft. Ja. Da war ich also plötzlich Bewusstsein, was sich des Körpers gewahr ist. So. Und dann nochmal, sag ich bei fast jeder Veranstaltung, ist immer das Gleiche. Dann kam nach weiteren 12 Jahren nochmal eine Subtilisierung und das war dann zum Zeugen. Und das zeichnet sich, der Zeuge zeichnet sich dadurch aus, dass er ununterbrochen gewahrt schon, dass keine gefühlte Unterbrechung mehr, auch nicht durch den Schlaf. Also man hat das Gefühl, man ist immer da. Man ist irgendwie ganz egal, wie man schläft, man ist immer da. Also es ist nicht ein bewusster Tiefschlaf, denn da ist einfach nichts. Ja, aber es ist, man weiß, man fühlt sich, man erlebt sich als ununterbrochen. Und das ist dieses Zeugenego. Und das ist noch getrennt vom Bezeugten. Also, ja, und das kann man alles erforschen. Das hat jeder Mensch, hat diese Ebenen. Ja, wir haben so mehrere Hüllen sozusagen. Die inneren nennen das Koshas. Die unterteilen dann noch so, die oberen und ganz oberen Bereiche in 2 Untergruppen nochmal so, dass es dann 5 Hüllen gibt insgesamt. Das, so kompliziert habe ich das nicht erlebt. Also, das wird noch, der Mind wird dann unterteilt in Emotionalkörper oder eben reiner logischer Mind. Und ja, das wird halt unterteilt, so da gibt es so verschiedene Bereiche. Aber das sind ja alles nur Konzepte, aber man kann tatsächlich erleben, man kann das durch Selbsterforschung rauskriegen, dass man im Grunde ist man so wie eine Matrotschka, wie diese Puppen, diese russischen Puppen, wo du machst sie auf und dann kommt die nächste. Und machst du die nochmal auf, dann kommt noch eine. Und dann machst du wieder auf, dann kommt noch eine. So, also naja, das hat natürlich beim Menschen gewisse Grenzen, ja, aber man kann diese mehreren Egos quasi, diese mehreren Möglichkeiten, sich zu erleben, kann man eben beobachten. Und dann ganz am Ende wird einem klar, wer beobachtet das eigentlich immer alles? Wer ist sich dieser ganzen Egos gewahr? Wer ist das denn überhaupt? Wer immer alles, ja, also wer mitkriegt, hey, jetzt ist ein Zeugenego, hey, jetzt ist so ein Ego, jetzt fühle ich mich so, jetzt, da ist einer ganz hinten immer sozusagen, der ist immer komplett da, immer. Ja, und der ist sozusagen, das ist der vierte Zustand oder was bei meinem Mantra dann Tat. Also das ist die absolute Wahrheit. Also ein Platzhalter sozusagen. Einfach ein sächlicher Platzhalter. Geschlechtsneutral. Das, ja, ist auch modern sozusagen. Also, das ist nicht diskriminierend. Deswegen benutze ich das eigentlich sehr gerne. Aber es ist eben, es hat eine Schwäche. Dieses Das hat die Schwäche, dass es so klingt wie ein Objekt. Ja, es ist aber kein Objekt, denn du bist es selbst. Ja, du bist es ganz drin. Du bist es in diesem Moment 100% selbst. Du schaust da raus aus dir, weißt du, durch die ganzen Hüllen durch und bist, wenn du dich identifizierst, eben fixiert auf eine Hülle sozusagen da. Ja, das ist durch die Identifikation hat man dann immer den Blick da drauf, wie eine Hypnose sozusagen. Und das kann man feststellen. Man kann eben merken, dass man nicht das ist, was man anschaut, sondern der schaut. Man ist der schaut. Ja, und nicht das Gesehene.
Da kommt jetzt schon eine Frage von Platin Tiegel.
Ja.
Guten Abend, was kommt nach diesem Leben?
Ja, danke für die Frage. Wenn ich das wüsste, dann würde ich ein Buch schreiben und ganz viel Geld verdienen damit. Also, es kommt einfach nur der körperliche Tod. So, das ist das, was ich jetzt bin, also so wie ich mich erlebe, das hört nicht auf, das weiß ich. Also das, dieses absolute Bewusstsein, was nie unterbrochen ist, was immer da ist, das geht auch, das braucht keinen Körper. Ja, das weiß ich. Das braucht keinen Körper. So. Und aber wie das denn genau weitergeht, also wie man das denn genau erlebt, kann ich auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich da bin. Irgendwie und was denn passiert, keine Ahnung. Das richtet sich wahrscheinlich nach meinem Karma oder was auch immer oder was immer ich dann in den Boot noch mitnehme, wo ich noch festhalte oder nicht oder wie auch immer. Ja, also das geht dann irgendwie weiter so. Und das ist bei jedem, also das kann ich dazu sagen, es wird bei jedem Menschen anders weitergehen. Ja, dass man wird immer so einen Spiegel, denke ich mal, vorgehalten bekommen, einen Spiegel der Liebe sozusagen. Keine Strafe, aber man kriegt schon gezeigt, was gelaufen ist, glaube ich. So, und wenn es halt richtig blöd gelaufen ist, dann fühlt man sich vielleicht hinterher auch nicht gut. So. Ich sag's mal nur so, weil alle ja, also Gott ist ja überall. Ja, auch die schlimmsten Gewalttäter der Welt sind auch Gott sozusagen. Das ist alles, weil Gott unteilbar ist. Ja, aber man kann sich schon verirren eben, ne? Im Ego. Ja, und das Echo kriegt man dann. Spätestens im Ableben kriegt man dann das Echo sozusagen mit. Und kann man aber nichts mehr dran ändern, weil man nun keinen Körper mehr hat. Ja, und das ist dann so eventuell der Grund für eine Wiedergeburt. Das hängt davon ab, eben wie doll das ist oder wie auch immer. Und das läuft aber, also so wie ich das intuitiv empfinde, läuft das so, dass man niemals gezwungen wird von Gott oder so zur Wiedergeburt. Da ist kein Gott, der einen zwingt zu irgendwas, man wird selber Gott. Man will es selber irgendwann. Ja, man ist in der Liebe, man erkennt sich als das Absolute dann im Tod. Ist die volle Selbsterkenntnis da wahrscheinlich so, oder zumindest, ja, weiß ich nicht. Anders als im Leben, so weiter, tiefer. Und dann weiß ich einfach, was schiefgelaufen ist. Und dann merke ich so, nee, ich gehe zurück, ich will zurück. Das will ich. Ich will um Verzeihung bitten oder so. Ich will das wieder gut machen oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Also ich hab das Gefühl, dass ich mich selbst entschieden habe, hier geboren zu werden. Warum, weiß ich zwar manchmal heute nicht mehr. So, keine Ahnung. Ich hätte es auch sein lassen können, sagen wir mal so. Also manchmal wäre ich schon froh, wenn das irgendwie schnell zu Ende geht. Irgendwie so.
Die nächste Frage kommt von Mana. Hi Jens, ich erlebe häufig noch eine Trennung zwischen meinem Alltag und meiner spirituellen Praxis, vor allem wenn es stressig wird und ich in den Funktionsmodus rutsche, scheine ich die Verbindung zu mir, Schrägstrich Gott, zu verlieren. Das bemerke ich allerdings erst im Rückblick und das glaube ich, dass ich meine Arbeit auch und dann Und das glaube ich, dass ich meine Arbeit aufgeben sollte und mich aus der Welt zurückziehen sollte, weil ich es sonst einfach nicht hinkriege. Ist das ein doofer Gedanke?
Danke für die Offenheit und die Frage. Nein, natürlich ist das kein dober Gedanke. Ich habe das ja im Grunde selber so gemacht. Also ich war allerdings auch geschlagen mit chronischen Depressionen, die verhindert haben, dass ich überhaupt eine Ausbildung zu Ende gekriegt habe. Und ich habe dann noch so einen Arbeitsversuch gehabt. Wo ich in den 90er Jahren habe ich als Computertechniker ein paar Jahre gearbeitet, sogar eine Zeit lang festangestellt. Und das lief auch gut irgendwie, aber ich habe es dann auch in den Sack gehauen, weil ich nur noch nach Erleuchtung suchen wollte. Wollte das total machen. Und dann habe ich den Job gekündigt irgendwie, obwohl das eigentlich mir gut getan hat damals, den zu machen. Also ich war damals ziemlich fit so. Also ganz anderes Antriebsniveau als heute so. Ich bin so ziemlich eingerostet mittlerweile. Ja, aber egal. Also du brauchst das überhaupt nicht zu tun eigentlich. Eigentlich. Also das hängt davon ab, ob du den Job noch machen kannst und dich dabei gut fühlen kannst. Du musst dann nach deinem Gefühl gehen. Also wenn du leidest unter dem Job, ja, und das echt nicht mehr abkannst, dann musst du es auch beenden oder einen anderen Job suchen oder was weiß ich, ja. Also ja, also fühl da genau hin. Was gibt dir das jetzt, wenn du den Job kündigst? Oder ist das nicht vielleicht auch eine Sache, die einem gut tut, auch einen Job zu machen, so. Oder halt reduziere die Arbeitszeit vielleicht. Vielleicht nicht gleich kündigen. Vielleicht nur die Hälfte oder so, halbtags oder was weiß ich. Ja, und das andere ist so, ja, dass der Eindruck entsteht, wenn man halt identifiziert ist mit irgendwas noch. Also wenn du identifiziert bist mit meinetwegen dem Zeugen oder dem Beobachter oder so, ja, dann hast du da mal mehr Aufmerksamkeit drauf und mal weniger. Und dann hast du das Gefühl, als ob der Beobachter irgendwie verschwindet oder so. Aber das stimmt ja nicht. Das ist ja einfach nur, dass die Aufmerksamkeit woanders hingeht. So, aber der Beobachter, der ist ja die ganze Zeit da und macht das. Aber du bist so auch der ganze Zeit, ne? Die ganze Zeit. Aber du kriegst es dann nicht mit, weil du abgelenkt bist. So, ja, das so funktioniert das eigentlich. Also, und also das klingt natürlich immer so blöde, wenn dann so ein Typ wie ich, der dann so 36 Jahre so intensiv gesucht hat, dass er ich würde es auch heute noch machen, ich würde mein körperliches Leben dafür aufgeben, für die Befreiung. Wenn Gott sagen würde, du musst jetzt körperlich sterben sofort hier, würde ich sagen, ja, bitteschön, sofort, auf der Stelle. Mach's, bring's zu Ende. Ja, so, ja, das ist, und so mit der Intensität habe ich 36 Jahre lang nach Erleuchtung gesucht. Da kann ich natürlich jetzt leicht sagen, du brauchst eigentlich gar nicht zu suchen, aber das ist die Wahrheit. Aber da muss man selber hinkommen. Bei mir war es so, ich musste die Suche machen, Ich musste mir echt sozusagen den Arsch aufreißen und ich habe alles andere aufgegeben dafür. Ich habe wirklich nur das war mir klar, das ist mein Lebensziel und ich habe alles daran gesetzt irgendwie. Und dadurch konnte das passieren, dass der ultimative Moment des Aufgebens irgendwie passiert ist dann irgendwann. So habe ich es erlebt. Also es war ein totales Resignieren irgendwie und eine totale Hingabe. Ich habe einfach zu Gott gesagt, du hast es in der Hand. Also zum großen Gott sozusagen, zur Ganzheit gesagt, du hast es in der Hand, du weißt am besten, wann es mich erwischen soll mit der Erkenntnis. Und ich wusste auch, dass ich das nicht tun kann. Und je mehr ich tue, desto mehr tue ich dagegen. So, das ist immer dieses Ding. Also je mehr du tust, desto mehr stärkst du deine Identifikation. Ja, aber man kann nicht einfach nichts machen. Das kenne ich auch. Ja, ich konnte gar nicht anders als zu suchen danach. Ja, und da kann ich dir nur empfehlen, nach deinem Gefühl zu gehen. Einfach so, was tut dir gut, ja? Also, wie lebst du deine Suche sozusagen? Und wie passt dann ein Job rein, ja? So. Also, ich würde das nicht so gleich völlig so sagen, entweder oder. Also, es gibt ja auch manchmal erbaulichere Arbeit oder andere Arbeit, die einem mehr Spaß macht dann. Ja, manchmal bringt das auch wirklich was anderes, einen anderen Job zu machen irgendwie. Aber da bin ich nicht so gut drin, weil ich habe nicht so viel Erfahrung darin. Ich habe die meiste Zeit mit meinen Depressionen gekämpft und weniger so jetzt normal gearbeitet. So. Also ich mache meine spirituelle Arbeit gerne. Also so solche Live-Chats liebe ich und auch so die Gespräche am Telefon oder auch die Treffen hier in Lüneburg oder so. Oder mal sozusagen in Bremen war ja jahrelang auch und so. Das habe ich alles total geliebt und ich würde es auch immer wieder machen. Solche Veranstaltungen. Ja. Im Moment ist das irgendwie alles so ein bisschen eingeschlafen. Naja, zurück jetzt, ja. Also, das sagt sich immer leicht, ne? Also, du bist schon das ist ja wirklich wahr. Es gibt nur Gott. Ja, nur Gott allein existiert. Du bist perfekt das Beste, was du sein kannst. Und weißt du, Gott will jetzt in diesem Moment in dir so genauso sein, wie du bist. So, da ist nichts falsch. Also, das ist 100%. Einfach, das soll so sein. Auch wenn jetzt die Identifikation da ist oder Sehnsucht oder Suche oder auch nicht, das spielt alles keine Rolle. Ja, du bist immer das Absolute. Das bist du. Du kannst es nicht nicht sein. Ja, es ist unmöglich, das zu verlieren. Und das Einzige, was wir eben erleben, ist so eine Art Traum. Wir hätten es verloren. Ja, wir träumen, wir hätten es verloren und fühlen uns dann auch so, weil der Traum so realistisch ist. Ja, das Leben ist, boah, eins der härtesten. Ja, das haut einen um. Ne? Und das kann manchmal so brutal sein. Ich hatte vor 2 Wochen hatte ich so fette Kopfschmerzen, dass ich einen spirituellen Freund von mir angerufen habe und habe wimmernd, also nur gewimmert. Ich habe keine Ahnung von Satsang. Ich hab keine Ahnung von Erleuchtung, habe ich gewimmert. Aber ich habe richtig geweint am Telefon. Solche Kopfschmerzen habe ich. So hat mich das in die Demut geknallt. Ja, und solche Erlebnisse dann, obwohl man eigentlich schon durch ist oder das Gefühl hat, irgendwie durch zu sein. Ne? Und dann kommt wieder kommt der brutale Schmerz im Körper und ich werde zum Wimmerling da, ja, und wimmer vor mich hin und ja, und weine am Telefon. So, wirklich, ja, aber das ist das Leben und das gehört alles dazu. Das ist alles die Göttlichkeit, die sich eben so erfährt in dem Moment, wie sie sich erfährt. Genau so. Und bei dir erfährt sie sich eben so, wie sie sich bei dir erfährt und bei mir so, wie ich sie erfahre. Und das ist keine ist besser, ja. Keine ist besser als die andere. Es sind nur verschieden. So. Und ja, aber das musst du für dich selber rauskriegen, ob das für dich stimmt. Ne? Das ist so. Man muss es eben selber machen. Man muss den Weg selber gehen. Und selber Erfahrung sammeln. Das habe ich gemacht. Und das wirst du sicherlich auch machen.
Ja, die nächste Frage kommt von Sunny. Was hältst du von Traumaarbeit? Zum einen ist da niemand, der verletzt werden kann, und zum anderen kommt es aber zu Reaktionen bei sogenannten Trigger, obwohl mir in dem Moment klar ist, was läuft.
Ja, danke für die Frage. Also alles, wozu du dich hingezogen fühlst, ist gut. Wenn du merkst, Traumaarbeit oder Traumaheilung, ich brauche das jetzt, ich will so eine Therapie machen, das tut mir gut, ja. So, oder man kann ja auch eine normale Gesprächstherapie machen oder so. Ja, und das ist einfach eine Frage, tut mir das gut? Ja, das hat nichts damit zu tun, man wird nicht weniger spirituell, wenn man Therapie macht. Also das Ego denkt das immer. Ja, für das Ego ist das nicht schick, zur Therapie zu gehen. Aber darum, es geht nicht um, es geht ja darum zu erkennen, ob überhaupt ein Ego da ist. Ja, oder ob das nicht eine gigantische Täuschung ist, die ganze Zeit. Ja, da ist nämlich gar in Wahrheit überhaupt kein Ego. Es gibt überhaupt gar kein Ego. Ja, das ist so eine reine, ja, ein Gedanke, nichts weiter als ein Gedanke. Und Gedanke kommt und geht, ja. Also, nachts sind wir alle ohne Ego. Nachts sind wir alle perfekt im Tiefschlaf. Jeder ist das. Ob man dann nur das Gefühl hat, dass man da irgendwie präsent ist oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle. Jeder ist das im Tiefschlaf. Jeder weiß das auch. Und deswegen sehen wir uns alle danach, weil das so geil ist, ohne Ego zu sein eben. Ohne dieses dämliche Ich-Dings da, was da immer rum war. Aber bei mir ja auch noch. Also das, ich bin jetzt wirklich nicht so, dass ich keine Gedanken mehr hätte, ja. Also das ist auch nicht Freiheit von Gedanken. Bedeutet nicht, keine Gedanken zu haben, sondern dass es einem egal ist, was man denkt. Und das ist bei mir so eigentlich. Also mir ist es scheißegal, was das Ding da oben macht. Das ist nur manchmal, auch bei mir, ich staune manchmal selber, was da oben abgeht. So, das ist echt lustig. Aber das ist normal, ja. Also, und das schützt auch keine Erkenntnis davor. Das wird immer so sein. Der Körper lebt, ja, und der produziert Gedanken oder was weiß ich, wie die entstehen oder werden empfangen oder was, ist ja egal, ja. Emotionen tauchen auf, Gedanken lösen Emotionen aus, man wird wütend oder auch nicht, oder man freut sich, ja, das ist das Leben. Und das geht auch weiter. Und du hattest ja noch gefragt, da ist ja eigentlich keiner oder so. Ich halte wenig davon, solche Sachen zu sagen. Ja, weil wer sagt denn, dass da keiner ist? Also ich bin kein Freund von dieser Richtung. Da ist keiner, da ist keiner, da ist keiner. Wer sagt denn das? Wer sagt denn, dass da keiner ist? So, und die Wahrheit ist auch, wie sie zum Beispiel in der Bhagavad Gita sehr gut in Worten wiedergegeben wird, ist immer, dass du weder existierst noch nicht existierst. Ja, es ist weder noch so. Oder man könnte auch sagen, beides zugleich. Du existierst und zur gleichen Zeit existierst du nicht. Ja. Und das ist eigentlich das, was am Ende quasi, das ist das, was immer ist. Und das, was du, wenn alle, ich sag mal so, wenn alle Ablenkungen mal schweigen, wenn der Traum irgendwie mal eine Lücke hat oder so, ja, dieser Illusionstraum, dann merkt man das plötzlich, dass man das bereits ist, was man sucht. Man ist das perfekt. Und dann merkt man auch, dass dieses komische, denke ich, dass das eigentlich gar nicht existiert in Wahrheit. Das ist nur eine Idee irgendwie so, die sich irgendwie so selbstständig gemacht hat, dass sie sich so echt anfühlt. Ne? Das ist so das Wunder, das ist so, man nennt das ja auch die göttliche Hypnose. So, das ist so echt, naja, jeder nennt es Maya, ne? Die große Illusion. Also du bist weder existierst du noch existierst du nicht. Und aber was so die Psychologie angeht, die ist ja auch wichtig. Wir haben ja, ich habe es ja vorhin erklärt schon, wir haben mehrere Hüllen sozusagen oder Bereiche des Körpers. Ja, und wenn im psychischen Bereich, wenn im mentalen Bereich Traumata sitzen, die ständig die Aufmerksamkeit ziehen, ja, wenn du ständig abgelenkt bist von dem, was du eigentlich machen möchtest, ja, ob das nun die Suche nach der Wahrheit ist oder ein Job oder ist egal, ja, aber wenn du ständig da abgelenkt bist, ja, dann muss man erstmal diesen Missstand beheben, weil man sonst einfach nicht sich in Ruhe den Sachen widmen kann, die man machen möchte. Das ist ja eine Lebensqualität, Verhinderung, wenn ich traumatisiert nur noch, ja, da nichts mehr machen kann plötzlich und keine Lust mehr zu gar nichts habe, womöglich noch depressiv werde, dann muss ich mich ja um meine geistige Gesundheit und meine psychische Gesundheit, um meine Wellness sozusagen, muss ich mich kümmern. Und das kann ich natürlich dann machen, wenn ich erkenne, bin traumatisiert, dann gehe ich natürlich, suche ich mir einen Traumaheiler oder Therapeuten oder was immer einem war, oder einen Schamanen oder was einem auch immer da so am nächsten ist, ne? So eine Art. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist auch überhaupt nicht irgendeine Ablenkung, die jetzt nichts bringt oder so. Ja, man repariert sich einfach. Ich meine, wenn dein Körper, sagen wir mal, blutet, ja, dann klebst du ja auch ein Pflaster drauf und lässt ihn nicht verbluten. So, das, ne? Also, und wenn im Mind was nicht gut läuft, dann versuchst du auch, wenn das zu doll ist, dann steuerst du halt gegen. So, völlig okay.
Ein Kommentar von Mana. Ich bin manchmal so genervt und überfordert von meinem Egoverstand und den Emotionen, dass ich beides gern so schnell wie möglich los wäre. Und es erscheint so, als würde durch meinen Widerstand, ich glaube, da kommt noch was.
Ja, dass es gestärkt wird durch den Widerstand. Ja.
Alles, ach so, als würde durch meinen Widerstand alles in mir noch lauter und anstrengender werden. Kann das sein?
Genau, ja, das, ja, genau. Das ist, der Widerstand macht es erst so richtig biestig. Ne? Schmerz ist immer. Und da auch, wenn man jetzt nicht mehr identifiziert ist mit dem Körper, werden ja trotzdem Schmerzen erlebt. Nur das ist dann eventuell nicht so schlimm, weil du eben keinen Widerstand leistest. Aber ich bin da auch noch, was der Körper angeht, auch nicht so, weiß ich nicht, da kann auch was kommen, irgendwie so. Es hat aber mit Erleuchtung nichts zu tun. Jetzt ist es einfach nur so, dass man Schmerzen einfach toleriert, so vom Mind her. Das ist ja so, der Schmerz ist ein Warnsignal, ja. Und der Körper signalisiert das eben mit der Dringlichkeit. Also wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen habe, dann heißt es das auch, dass meine Gefäße im Kopf, die das Gehirn durchbluten, halt sehr zusammengezogen zum Beispiel sind. Ja, da kann also nicht mehr so viel Blut durchfließen, wie das Gehirn gerne hätte. So. Und das reagiert, da reagieren die Gefäße, die sind ganz empfindlich, die Adern. Ja, das Gehirn selber tut nicht weh, aber die Adern tun weh. Ne? Und die senden dann diese Schmerzen. Und wenn ich mich dagegen wehre, dann krampfe ich ja so, das, ne, dann sage ich, das darf nicht sein, das ist, nee, will ich nicht, ne, so, nein. Man muss erkennen, dass man das verdient hat sozusagen mit irgendeiner Aktion. Man hat dem Körper, was weiß ich, angetan, falsch behandelt, zu wenig frische Luft oder zu viel Alkohol getrunken am Vortag, so wie ich, ne, also schon kriegt man die Quittung präsentiert, ne. Ja.
Warum ist der Ego-Verstand denn laut? Also, das ist ganz unterschiedlich.
Ja, was heißt Verstand ist laut? Also der ist ja immer laut. Also das ist nur die Frage, also es nervt einen ja nur, wenn man irgendwie noch irgendwie damit identifiziert ist. So, die Identifikation sitzt ja im Mind. Beziehungsweise der Mind ist die Identifikation. Und dann versucht er sich selber loszuwerden. Ja, das geht überhaupt nicht. Ja, und es geht nur darum zu erkennen, dass man nicht der Mind ist. Dass man das einfach nicht ist. Dass man den Mind erlebt. Als eine, ja, als eine Funktion. So wie ich einen Muskel, erlebe, der sich bewegt, so. Ne? Das ist genauso erlebe ich meinen Mind. Und die ganze, ich bin das nicht. Ich schaue dem zu. Und in dem Moment, wo ich mich so, lösen kann und einfach nur so Beobachter bin, dann, kann man eventuell den Schmerz besser auch ertragen, so. Und man muss sich eben bewusst machen, dass es eine biologische, sinnvolle Reaktion ist aus Sicht des Körpers. Denn es wird etwas angezeigt, was nicht gut läuft gerade. So, der Schmerz hat eine Funktion. Meistens, vielleicht kennen wir die gar nicht direkt so. Dann muss man zum Arzt gehen, ne, und das rausfinden lassen. Ja. Und dann kann man, wenn man weiß, dass es einfach wichtig ist, damit sich auch was ändert. Der Körper signalisiert ja, jetzt musst du was ändern. Meinetwegen, jetzt musst du einen Kaffee trinken, damit der Blutdruck steigt oder so. Ja, so der zeigt, oder nimm eine Kopfschmerztablette, damit die Neuronen sich mal beruhigen können wieder und so, ne? Und dann macht man das so. Und das hat also seinen Sinn, dass der Schmerz da ist. Und wenn ich, wie gesagt, wenn ich mich dann identifiziere, oder wenn ich die Idee habe, ich dürfte keine Schmerzen haben, weil ich bin ja so, ich bin ja eigentlich in Wahrheit erhaben. Ja, natürlich ist jeder, in der letzten Konsequenz ist jeder das, was nie berührt wird. Von gar nichts. Also das, was ich wirklich bin, das hat überhaupt, kennt gar keinen Schmerz. Das kennt kein Leid, es kennt kein Glück, es kennt gar nichts. Das ist so vollkommen frei von allem. Also es verschmilzt mit allem, weil das eben formlos ist. Ja, es bildet eine Einheit mit dem ganzen Universum und ist aber überhaupt nicht betroffen von der Formhaftigkeit. Überhaupt nicht. Es ist in jeder Form absolut gleich dasselbe, was es ist, denn es ist weder räumlich noch zeitlich definierbar. Es ist vollkommen durchdringend. Also es ist überall und nirgends sozusagen. Ja, und das sind wir einfach. Das sind wir immer. Ja, und deswegen. Ja, wenn du kannst, lass ihn los, den Schmerz. So. Und auch akzeptiere einfach deine Gedanken, weil das sind, die haben so eine, jeder Gedanke hat auch eine kausale Ursache. Also du denkst die Dinge aus einem gewissen Grund. Warum kann ich dir auch nicht sagen? Das musst du selber rauskriegen. Ja, wenn, also ich habe zum Beispiel erlebt, wenn sich Gedanken immer wiederholen, wenn ich also jeden Tag über dasselbe Problem nachdenke, dann merke ich eben, das hat eine gewisse Wichtigkeit, dass ich das löse. Ja. Man kann das auch nachts im Traum haben, dass man kennt vielleicht jeder Mensch, dass man gewisse Träume öfter hat. Ja. Und wenn man, ich sage mal so, wenn ich gefragt werde, die Traumdeutung, wie siehst du das, ne? Oder kann man da irgendwas ablesen? Dann würde ich sagen, wenn sich ein Traum ständig wiederholt, über längere Zeit sogar, dann hat er mir eine Botschaft zu sagen, die noch nicht verstanden ist. Sonst würde er sich nicht dauernd wiederholen. Also der Traum wiederholt sich, damit ich weiter darüber nachdenke. Und in dem Moment, wo ich die Botschaft verstanden habe von dem Traum, wird er wahrscheinlich dann auch verschwinden. Ja, das ist alles so diese Anzeigerfunktion, die sinnvoll auch sind.
Eine Frage von jemandem ohne Namen. Welchen Rat hast du bei wiederkehrenden Enttäuschungen?
Ja, danke für die Frage. Weitermachen. Einfach weitermachen. Also gucken, ob man das Thema, wo jetzt hier, ob das immer dieselbe Enttäuschung ist, halt untersuchen, das Problem. Ist es immer dasselbe Problem? Also habe ich halt, was weiß ich, dauernd Enttäuschungen in der Partnerschaft sozusagen? Ja, ist es das irgendwie, dass alles immer nicht klappt und so? Oder wo ist es? Oder ist es mal da die Enttäuschung? Ja, aber Enttäuschung ist ja auch das Wort, ne? Also enttäuscht, also die Täuschung verschwindet, ein Stück der Täuschung verschwindet. Deswegen ist eigentlich Enttäuschung eine sehr gute Sache. Weil man eine Illusion oder weil man geglaubt, man lag falsch mit irgendwas. Und dann wird man enttäuscht, dann geht die Täuschung weg und dann sieht man das vielleicht ein bisschen realer einfach. So. Also es ist eigentlich eine gute Sache, obwohl ich hasse es auch, wenn ich selber sowas erlebe. So körperlich, also menschlich gesehen, menschlich, ja, so einfach persönlich gesehen. Wäre ich auch manchmal enttäuscht von irgendwas. Entschuldigung. Ja, vor allen Dingen von mir selber bin ich immer wieder enttäuscht, so von meinen Unzulänglichkeiten und so. Ja, aber man macht Schwachsinn und man weiß, dass es Schwachsinn ist und man macht es trotzdem. Ja, weil ich bin nicht der Handelnde. Ja, das will mich nicht rausreden jetzt damit. Ja, aber das ist ja, ich erlebe es ja so. Das passiert einfach, die Scheiße passiert einfach da. Und die passiert auch dann, wenn ich sie vorher sehe schon. Ich sehe mich manchmal einen Tag vorher irgendwelche Dinge tun am nächsten Tag und dann passieren die Sachen auch. Da habe ich aber schon echt nicht schlecht gestaunt manchmal. Da wusste ich genau, morgen machst du das um die Zeit jetzt. Da bist du da und da und dann machst du das. Aha, so und so wird das laufen. Und genau so ist es gelaufen am nächsten Tag. Ob ich wollte oder nicht, ich wollte eigentlich nicht, aber ja. Ja, das ist wirklich so.
Dorota fragt: Hallo Jens, kannst du bitte Karma mit deinen Worten erklären?
Ja, sehr gerne. Danke für die Frage oder beziehungsweise für die Bitte. Ja, Karma. Kausalität, also Ursache und Wirkung. Ja, es ist das eine Element sozusagen. Ursache und Wirkung. Das heißt zum Beispiel, ja, ich zünd jetzt nicht zur Nachahmung empfohlen, ich zünde den Wald an, dann brennt der Wald ab. So, dass der Wald dann abbrennt, ist sozusagen eine direkte kausale Folge von dem Anzünden, dass ich irgendwo was angezündet habe, so dann brennt das. So, das ist Kausalität. Ich zünde den Wald an, er brennt ab. Dann geht die Kausalität weiter. Ich werde erwischt, verurteilt, eingesperrt vielleicht sogar und muss meine Strafe dann absitzen. Das ist alles Kausalität. So, ja. Weil kann natürlich auch passieren, dass ich davon komme, meinetwegen. Ja, hängt davon ab, was weiß ich, wie mein Karma, also wie ist meine Kausalität schon, die da ist. So, und das ist halt, Karma bedeutet eben dass die Gesamtheit meiner Kausalitäten. Ja, also alles, also man muss sich das so vorstellen, das Ganze ist ein Nullsummenspiel, das ganze Universum. Ja, es ist vollkommen ausgewogen alles. Also es gibt weder gut noch böse, es gibt aber auch kein Licht und keine Dunkelheit, es ist vollkommen jenseits aller Beschreibung. Und dann kommt dieses Universum und es bleibt aber in der Ausgewogenheit. Das heißt, für jede Materie, die existiert, gibt es irgendwo Antimaterie. Für jede Energie, die existiert, gibt es irgendwo eine gewisse Antienergie, die sich dann, wenn du es zusammen machst, alles wieder null ergibt. Es löst sich alles aus. So, und wenn ich jetzt von dem Standpunkt einer Dualität, wenn ich jetzt getrennt mich fühle, also wenn ich mich als Ego fühle, abgetrennt von der Welt, und dann gewisse Kausalitäten schaffe, für mich, weil es mir besser gehen soll. Wie es der Rest geht, ist mir egal. Also, ne, das ist mal ganz, ganz primitiv, jetzt mal bösartiges Ego-Beispiel. Ne? Also ich mache jetzt mein Ding und es ist mir piep egal, was das in der Mitte der Welt macht. So, ja? Und Ich mache das für mich, dann, damit es mit mir besser geht und ob jetzt andere zu Schaden kommen, das ist mir egal so. Ne? Dann schaffe ich mir, dann schaffe ich Energie. Also ich tue mir was Gutes vielleicht, das klappt vielleicht sogar, dass ich mich gut fühle. Und das ist aber nur deshalb, weil ich jemand anders geschädigt habe, meinetwegen. Ich habe mal was geklaut oder so, ja. Dann hat der andere das verloren und ich freue mich drüber. Haha. Und dann freue ich mich noch, dass ich es geschafft habe, den dann zu klauen. So. Und dann schaffe ich Ungleichgewichte. Ja, ich schaffe Kausalität. Ungleichgewichte, ja. Ich bringe quasi durch meine Handlung in ein anderes Universum, subjektiv. Also ich lebe ja in meinem subjektiven Universum. Jeder Mensch lebt in seinem subjektiven Universum, was immer anders ist. Also ich dringe dann mit, ne, wenn ich da so übergreife auf jemand, irgendwie, dann mache ich was bei dem in seinem Universum. Ja, ich schaffe Kausalitäten und die fallen auf mich zurück. Ja, das ist sozusagen, ich erlebe immer dasselbe, also das, was ich tue, erlebe ich immer am eigenen Leib. Und die höhere Wahrheit dahinter ist natürlich, dass ich der andere auch bin. Ich bin ja auch der andere. Also ich tue mir das immer selber an. Auch wenn das vom Ego aus betrachtet nicht so aussieht. So, und wenn ich halt permanent am Ego festhalte, dann kriege ich irgendwann das dann auch im nächsten Leben, in einer neuen Inkarnation mit einem anderen Ego, dann kriege ich dann das ab und wundere mich, wo es herkommt. Weil ich habe ja mir, bin mir keiner Schuld bewusst. So, das kann halt über mehrere Leben gehen, Karma. Ja, das ist der Grund, warum man reinkarniert sozusagen. Die Energie, die, und es ist aber gleichzeitig eine Gnade, jetzt, weil Karma immer erfüllt wird. Und es ist das, was sich automatisch wieder zurückführt in die absolute Freiheit, die du ja bist. Weil es alles, was an Ungleichgewichten da ist, irgendwann ausgleicht. Das kann natürlich dann der Ausgleich, kann manchmal sehr leidvoll sein. Also ich habe ja etliche Depressionen. Ich hab letztes Mal gezählt, ich hatte 10 Depressionen insgesamt in meinem Leben. Und davon waren die meisten so 5 Monate lang. Nur die ersten 3 Depressionen waren kürzer. So. Ja? Also ich hab das mal zusammengerechnet. Da kommen eine Menge Jahre so, wo man nur in Depressionen lebt zusammen. Und also ich habe dann irgendwann kapiert, das hat mir niemand anders angetan, sondern ich habe mir das selbst erschaffen. Mir wurde irgendwie klar, das war ein harter Moment so. Das war so eine Karma-Erkenntnis. Ich habe dann die Verantwortung übernommen. Am Anfang hatte ich noch geglaubt, meine Eltern haben die Erziehung verbockt, die haben alles falsch gemacht und so. Ja, das ist, mag sein, dass da so kausale Zusammenhänge mit den Eltern natürlich auch sind. Aber die sind ja, wenn du es jetzt so, also höher siehst, sind die meine Eltern, die habe ich ja deshalb, weil ich dieses Karma eben habe. Ich habe mich da ja inkarniert. Ich bin da hingegangen zu diesem Paar und bin dessen Kind geworden. Und das hat seinen Grund, warum ich da hingegangen bin. Ja, und deswegen ist das sozusagen letztlich meine Verantwortung. Also ich habe mir das Leid irgendwann erschaffen. Vielleicht indem ich andere Menschen habe oder Tiere habe leiden lassen oder weiß der Geier. Also ja, das ist so, es muss auch nicht, das wird auch nicht kleinlich aufgerechnet, aber man erlebt halt immer die Konsequenzen seiner eigenen Taten, damit man dadurch auch Erkenntnis gewinnt dann. Und auch nicht dieser berühmte Satz, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist so ein ganz simpler Ausdruck von Karma. Ja, also auch Jesus hat es immer gesagt, wenn ihr, was weiß ich, wenn ihr Wahrheit, wenn ihr Liebe wollt, dann liebt und wenn ihr Vergebung wollt, dann vergebt selber. Ja, ist ja im Vater unser vorhanden. Ja, wir vergeben unseren, wie auch wir vergeben unseren, vergib uns unsere Schuld, sagen wir zu Gott, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, also den Leuten, die uns verschulden. Den Erlass, das lassen wir los, ja, wir vergeben. Ja, und die Vergebung ist der leichteste Weg, um sich von dem ganzen negativen Karma zu trennen, indem man einfach nichts nachträgt und sagt, alles, was mir Menschen irgendwie noch schulden sollten, ist mir egal. Ich brauche es nicht. Ja, ich vergebe, also ich lasse los. Ich nehme mich auf Rache, sozusagen. Ja, das ist der beste Weg, mit Karma umzugehen. Weil wenn ich sage, ich vergleiche alles Auge um Auge, dann hat schon Gandhi gesagt, die ganze Welt erblindet dabei. Und momentan haben wir einfach viel zu viel Auge um Auge in der Welt. Ja. Und die Gewalttaten, die eine Seite tut, dienen der anderen als Rechtfertigung und umgedreht. Und so geht es halt immer weiter. Und der einzige Weg daraus ist, wie Jesus empfohlen hat, eben zu vergeben. Zu vergeben und seine Feinde zu lieben sogar, weil man erkennt, dass man ist der Feind. Man ist das selber. Man lehnt nur die Projektion ab. Man hat auf den Feind dann eine Projektion geworfen und dann ist der böse. So, ja. Das ist ein sehr relativer Begriff. Ja. Zum Beispiel für ein Insekt hier in meiner Wohnung oder für ein kleines Tier, Für einen Igel, wenn ich dem zu nahe komme im Wald, bin ich böse für den. Der empfindet mich als Bedrohung dann. Ja, also so Tiere, die dann nicht schnell genug weglaufen können, die haben dann Angst und empfinden uns als Bedrohung. Da sind wir für die die Bösen sozusagen, obwohl die jetzt, glaube ich, nicht so ein Konzept im Kopf haben dabei. Aber ja, das ist da sehr relativ alles. Und Karma lehrt dich halt letztendlich loszulassen und zu vergeben. So, das ist, dass man da nicht dran festhält einfach. Ja, und wenn ich das ausgleiche, wenn ich jetzt sage, der hat jetzt meinen Sohn umgebracht, jetzt töte ich seinen Sohn. Ja, wenn man das ausgleicht, dann schafft man sich ja wieder selber das gleiche Karma. Und dann kommt man, ja, dann erlöst man sich nicht von Leid, sondern man erhält das Leid wieder. Ja, ich lade mir dann wieder, weil ich ja den Sohn von dem getötet habe, lade ich mir das neue Leid wieder auf, dann durch die Tat. Ja, und natürlich wird das irgendwie vergolten dann quasi, aber das ist der schlechteste Weg, um mit Kausalität umzugehen, ist sie zurückzuwerfen sozusagen. Der richtige Weg ist, sie anzunehmen und zu erkennen, dass man der selber der Schöpfer ist. Man ist selber der Schöpfer seines ganzen Lebens. Also so wie das ist, das hat man sich, ob man das nun gut findet oder nicht, man hat es sich letztlich ausgesucht, sozusagen, nein, nicht ausgesucht, man konnte nicht anders. Ja, wir sind ja auch letztlich alle unschuldig. Also diese ganze Karma-Geschichte existiert nur fürs Ego. Ja, das ist so ein Ego-Korrekturmittel sozusagen. Ja, mehr ist das nicht. In Wahrheit existieren weder Ego noch Karma. Ja, also in Wahrheit existiert das ganze Universum nicht. Ja, nur das, was wir alle wirklich sind, das existiert allein. Und das ist aber nicht gebunden an irgendeine Form. Ja, also es ist nicht gebunden an, dass das Universum da ist oder dass ein Mensch da ist. Daran ist es nicht gebunden. Überhaupt nicht. Es schlüpft in all diese Rollen, füllt die mit Leben und fertig. So.
Braucht man da noch eine extra Verkörperung zu? Also wenn man das schon erkannt hat oder
Naja, die Kausa.
dass der Körper das auch weiß oder so oder lebt.
Meinst du jetzt so physisch?
Ja.
Ja, also um den Körper musst du dir gar keine Gedanken machen, weil der Körper, der hat seine eigene Intelligenz. Der ist ja auch sozusagen, der besteht ja aus, was weiß ich, wie viel sind, die ganzen Zellen sind ja alles einzelne Lebewesen. Ja, der ist sozusagen autark und der ist sich dann, der Körper, dem geht's gut. Ja, der hat kein Problem. Ja, das Problem entsteht erst durch diese Körperfunktion Denken sozusagen, durch den Mind. Dadurch entstehen die Probleme. Und der meint denn immer, ne, der meint. Das heißt ja, was dagegen haben, ist ein ganz gutes Wort irgendwie. Der hat immer was dagegen, gegen alles. Und das erschafft den Schmerz und das Leid. Dass man immer was dagegen hat irgendwie. Das ist immer nie richtig. Ne? So, und der Körper selber, der ist völlig im Frieden, ja. Die Zellen machen ihr Ding, die leben, die sterben, die kommen, die gehen. Ja, es ist immer so ein ständiges Kommen und Gehen. So, alles immer. Alles wird immer erneuert und neu gemacht wieder und solange der Mensch so zusammengehalten ist als Körper, solange wird das halt von gewissen Bauplänen alles organisiert, Genetik, ja, die zeigt dann, die bringt dann die Körperform mit sich sozusagen. Das sind die Informationen dann. Und wenn dann was irgendwo kaputt geht, eine Wunde in der Haut, dann wird die zugeheilt sozusagen. Und am Ende sieht man das gar nicht mehr. Wenn das nicht zu tief war, die Wunde, sieht man hinterher gar nicht, dass da jemals was gewesen ist. Das wird sozusagen komplett wiederhergestellt. Es gibt sogar Tiere, die sich Gliedmaßen nachwachsen lassen können. Also leider können wir das nicht, aber es gibt so, weiß ich, so Lurche, glaube ich, und so, die sind fast so, also wenn man denkt, man will die irgendwie so, will ihnen was abschneiden, dass sie dann sterben, das funktioniert nicht. Also die lassen es einfach nachwachsen. Ja. Okay. Ja. Also Karma, nein, Karma ist eigentlich mehr, ist ein mentales Phänomen, ja, also mentale Korrekturgeschichte sozusagen oder Lernmöglichkeit. Also, ja, und das ist eben die Automatik, dass Gott sozusagen immer wieder nur Gott noch ist. Also er geht da rein, macht alles durcheinander und kommt dann so lange immer wieder, bis sich dieser Teil oder dieser Weg, dieser kausale Weg, jeder Mensch ist ja so eine eigene, nennen das immer Kausalkette, jeder Mensch hat eine eigene Kausalkette sozusagen. Und das löst sich dann irgendwann alles auf. Ja, am Ende ist die Gnade. Weil Gott ist ja nicht kleinlich. Ja, wenn man wirklich sich hingibt und um Gnade, um Vergebung bittet, dann wird einem auch vergeben. Ja, das ist, man, aber da muss man wirklich in die Demut und auch selber vergeben eben. Man muss selber komplett vergeben. Und es wird einem, ich habe mit Sicherheit, also das muss nicht alles erfüllt werden. So, und die Gnade ist dieses Mysterium, was man auch, ja, es ist eben für Gott nichts unmöglich. Ja, Gott ist allmächtig. Also alles kann geschehen. Und auch Gnade geschieht. Und Gnade ist eben genau das Karma eben so funktioniert, nicht? Es bringt immer genau die Erfahrung dann zurück, die ich brauche, um dann letztlich das zu transzendieren, um zu merken, nee, töten ist scheiße, das fühlt sich ganz schlimm an und das ist ganz schrecklich und so, ja. Also egal, was man jetzt tötet irgendwie oder so, ja. Also, das ist immer, das erlebt man und daraus lernt man dann. Man erlebt dann das Leid, was man auch, ne? Ich habe das manchmal, wenn ich so, ich esse ja manchmal Fleisch und wenn ich dann so nicht, ja, wenn ich Pech habe und das Tier hat doll gelitten, dann, und ich esse das Fleisch dann spüre ich das. Ich merke das als Bauchschmerzen regelrecht und als so ein Elend sein und so. Das, ich habe das schon richtig gelitten. Ich habe mal so ein Lachs gegessen irgendwie, und der muss wohl in so einem Eisenkäfig gewesen sein. Und dann hatte ich den gegessen und dann hatte ich in der Speiseröhre, glaube ich, den ganzen Tag danach, stundenlang, so ein Gefühl wie Eisen in der Speiseröhre immer. Das war so, wie als wäre das alles aus Eisen plötzlich und so. Ganz fürchterlich war das. Ja, und ich nehme an, dass das Tier da sehr gelitten hat. Das war so ein Zuchtlachs halt, ne, so, der in so einer Box irgendwie wohl gelebt hat. Und, ja. Das kann man direkt, man nimmt das auf, ne, es ist auch Karma sozusagen, was man zu sich nimmt, was man isst. Man wird ja eins mit der Energie. Man nimmt die komplett in sich auf und man nimmt auch sozusagen das Leid mit sich, in sich auf, was dieses Tier erlebt hat. Ja, das gehört ja dazu.
Dorota fragt noch weiter zu Karma. Was ist der Unterschied zwischen Karma und innere Kindverletzungen?
Ja, Moment mal eben, ja. Ja, danke dafür. Naja, das ist ja so, Karma ist ja mehr so ein genereller Begriff. Nur das innere Kind ist ja nun ein psychologisches Konzept, also ein Karma ist halt ein spirituelles Konzept. So. Das hat eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Also, ja, wenn man damit so arbeiten mag selber, wenn einem das was gibt, ich habe das immer nicht so teilen können, so diese psychologischen Konzepte, so mir hat das nie was gegeben. Ich habe eigentlich immer nur mein Ich untersucht, weil ich wusste, dass Ich ist das der Dreh- und Angelpunkt halt. So dieses Ich-Gefühl halt, ne? Dieses Ich. So, das habe ich immer, ja, und da wurde mir auch immer klar, denn, ich meine, da gibt es ja auch genug Advaita-Schriften, die dann direkt darauf hinweisen, dass dieses Ich-Gefühl die Ursache allen Übels ist, eben. Ja, diese, und dann will man es wegkriegen. Und das ist aber ein Irrtum, man kann es nicht wegkriegen. Darum geht es auch gar nicht, sondern es reicht zu erkennen, dass man nicht dieses Ich-Gefühl ist. Das heißt, man kann immer sagen, ich bin nicht ich. Ja, also tagsüber kann man ja nachts nicht sagen. Ja, da ist man das nicht mehr da. Ja, aber tagsüber kann ich sagen, ich bin nicht dieses gedachte, gefühlte Ich. Hier bin ich überhaupt nicht. Ich stehe da irgendwie dahinter. Und das erlebt man dann auch ganz direkt. Man erlebt sich als stillen, unbeteiligten Beobachter des eigenen Ichs. Das ist völlig schräg, das Gefühl. Ja, es gibt da so psychologische Konzepte, die nennen das denn so Depersonalisation und sehen darin eine Krankheit, ne? Aber ist es natürlich nicht. Natürlich gibt es als Krankheit auch Depersonalisation. Das ist denn, wenn das Ich quasi zerstört wurde. Ja, aber die gesunde Transzendenz, ja, die schließt es mit ein. Und das, da muss man halt nicht von Depersonalisation, sondern von Transpersonalisation reden eben. Man transzendiert die eigene Person, indem man erkennt, dass man nicht die Person ist. Man ist einfach nicht diese Person hier. Ja, ich bin das nicht. Das ist völlig schräg. Ich erlebe mich selber wie mein eigenes Haustier irgendwie so. Ja, das Ding, das braucht immer ständig irgendwas und da wird sich drum gekümmert. Irgendwie, das passiert einfach. Oder sagen wir mal so, es kümmert sich um sich selbst. Ja, der Körper, der braucht diese Gedanken gar nicht, die da mal laufen. Das ist auch so eine Entdeckung. Das merkt man dann irgendwann, dass diese Gedanken überhaupt nicht nötig sind. Überhaupt. Das passiert sowieso alles von alleine. So, ob man das nun denkt, manchmal passiert der Gedanke und dann passiert's. Aber manchmal passiert auch kein Gedanke und dann passieren andere Dinge plötzlich. Also, ja, die Gedanken sind nicht ursächlich für die Handlung, obwohl das so aussieht. Die Gedanken, das hat man auch durch, es gibt da so Forschung, neurologische Forschung, die haben festgestellt, dass das Denkzentrum immer als letztes benachrichtigt wird von der Entscheidung. Ja, die Entscheidung fällt also viel tiefer. Irgendwo, ja, was weiß ich, im Unbewussten oder so. Ja, oder von mir aus auch im Überbewussten, je nachdem, wie man das sieht. Ja, da fällt die Entscheidung. Und dass der Mind, der wird benachrichtigt, diese Entscheidung ist gefallen. Und weil die Identifikation dann da sitzt, sagt die Identifikation, ich habe es gemacht. Aber sie hat es nicht gemacht. Es denkt das nur, dass es das gemacht hat. Und das ist dieses Verrückte, dass man dann glaubt, Schuld zu haben und so. Weil man glaubt, man hätte es gemacht. Aber man hat es in Wahrheit gar nicht gemacht.
Es gibt noch eine Frage von Melanie. Hallo Jens, ich habe vor 2 Wochen massive Schmerzen, die mein Mann hatte, gespürt. Können Schmerzen anderer selbst stark gespürt werden? Was denkst du dazu?
Ja, danke für die Frage. Sehr interessant. Ja, ganz sicher sogar. Ganz sicher. Ich habe selber das Gefühl, dass mir das manchmal passiert. Also nicht so im großen Umfang. Aber wenn mir ein Mensch, sagen wir mal so, dem ich sehr nahe stehe, also ein Mensch, für den ich so menschliche Liebe einfach, persönliche Liebe empfinde, und ich kriege mit, der oder diejenige hat halt Schmerzen oder Probleme oder irgendwas und braucht Hilfe, dann ist das immer so ein ganz, ja, so ein, ich erlebe das immer mal, dann treffe ich mich mit der Person und am nächsten Tag habe ich dann ähnliche Symptome auf einmal. Ja, ich habe das mal erlebt, damals bei meiner ehemaligen Partnerin, die hatte Knieprobleme und dann habe ich Handauflegen gemacht, habe ich die Hand auf ihr Knie gelegt, mehrfach, und das hat auch ein bisschen was wohl gebracht, weiß ich nicht wie viel. Das Resultat war, dass ich am nächsten Tag selber an demselben Knie, also auch auf der richtigen Seite, hatte ich Schmerzen plötzlich. Als hätte ich das übernommen, so als wäre das bei mir hängen geblieben. Kann gut sein. Ich habe zu der Zeit sehr viel dem Cannabis zugesprochen zu der Zeit, und das kann sein, dass das dann hängen bleibt, sowas, wenn man sowas macht. Das ist nicht, normalerweise wird das eigentlich, wenn man so völlig, naja, ich sag mal, völlig bewusst ist, so, dann wird das eigentlich durchgeleitet, sowas, ne? Das erleidet man nicht unbedingt. Also man kann das aber auch. Es wird auch zum Beispiel von dem Vorgänger von meinem Guru, Shirdi Sai Baba, wird berichtet. Es war ein indischer Heiliger, der 1918, glaube ich, gestorben ist. Und von dem wird berichtet, dass er regelmäßig aus Liebe zu seinen Leuten da, die zu ihm gekommen sind, ihr Leid übernommen hat. Er hat ihnen das abgenommen. Also er hat ihre Schmerzen übernommen und selber durcherlebt. Also solche Phänomene gibt es wirklich, ja. Und ja, es kann aber auch vielleicht so Empathieschmerz sein, ne? Also das Gehirn ist ja sehr empathisch häufig, und dass man durch Empathie quasi ähnliche Schmerzen erlebt. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht so genau aus, aber ich habe mal gehört, dass das nicht unbedingt direkt jetzt eine Übertragung sein muss, sondern dass man aus Mitgefühl einfach, dass der Körper da aus Mitgefühl selber das so produziert dann. So. Es ist sicherlich an beiden was dran, so mein Gefühl dabei. Also ja. Und das ist auch so ein Prinzip der Heilung, dass ich quasi aus Liebe was übernehme von jemand. Und das ist, also wenn das bei mir passiert, dann, das steuere ich nicht. Das geschieht einfach. So, das passiert einfach durch die Liebe dann, dass ich Sachen plötzlich spüre, die ich wahrscheinlich sonst nicht gespürt hätte. So. Und das ist dann aber also eine Art Heilung sozusagen. Und nichts besonders Intensives, also ich bin jetzt kein Heiler oder so, ich will keinen falschen Eindruck erwecken, das sind so Kleinigkeiten nur. So, aber ja, so liebevolle Zuwendung hilft ja auch immer schon, eigentlich.
Jemand ohne Namen schreibt, als Konzept kann man den Nichthandelnden ja nicht erfahren. Es passiert oder eben nicht, oder?
Ja, genau, also nein, das ist nicht Konzept, das kann man nicht. Der Nichthandelnde ist ja, der existiert, wie gesagt, weder existiert er noch existiert er nicht. So, das ist so dieses, was man sich nicht vorstellen kann. Ja, und den kann man auch konzeptuell nicht erfassen, außer dass man beide Seiten immer erwähnt. Ja, weder noch oder beides gleichzeitig. So, es ist, ja, es ist immer ja, man könnte sagen, Nicht-Zweiheit letztlich. Es ist nicht zuordnenbar, also nicht verortbar. Nicht räumlich, nicht zeitlich und sonst auch nicht. Was war nochmal die Frage jetzt? Ein bisschen.
Es passiert oder eben nicht.
Ach so, mit dem Handelnden, ja. Ja, mal ist er da gefühlt, mal nicht, ne? Das ist aber, spielt keine Rolle. Für das, was du bist, spielt das keine Rolle. Ob da nun ein gefühlter Handelnder ist oder nicht. Das Gefühl des Nichthandelns kann so erleichternd sein, weil man einfach nicht mehr so viel, ja, so nicht mit Schuldgefühlen zu tun hat, ne? Man weiß einfach, das läuft so jetzt einfach, das ist okay. Ja, und das hat schon gewisse Vorteile so. Aber es hat beides nichts mit dem zu tun, was du wirklich bist. Also du bist weder der Handelnde noch der Nichthandelnde sozusagen. Ja, also das ist auch da wieder nicht, man kann das nicht zuordnen. Gott ist nicht der Handelnde. Also ja, obwohl man sagen könnte, dass alles Gott ist, ja, ist Gott nicht der Handelnde. Er ist aber auch nicht der Nichthandelnde. Es ist einfach, ja, eben nicht, es ist immer diese beide Pole gleichzeitig sozusagen oder keiner von beiden Polen. Ja, so. Und da kann man auch nichts, also man kann das konzeptualisieren, aber das Konzept ist ja nicht das reale Verwirklichen, also das Erleben. Ja. Und das, was man eben ist, das erlebt sich eben als Handelnder und als Nichthandelnder, sozusagen. Das ist beides letztlich gleichwertig. So, wenn man sich als Handelnder erlebt, dann ist man eher involviert natürlich. Das stimmt. Das kann unangenehmer werden dann. So. Aber wie gesagt, für das Eigentliche, für die Wahrheit, das sind nur quasi zwei Betriebsmodi, wenn man so will, ja. Das ist für das Eigentliche, was man ist, ohne Bedeutung.
Sunny schreibt, danke für die Aussage, ich erlebe mich wie ein eigenes Haustier. Ja, genauso fühlt es sich an.
Ja, genau. Ja, das ist eben so dieses, dass man erkennt, dass man das eben, dass man das nicht ist selber. Und dann ist man sozusagen, dann kümmert, aber irgendwas kümmert sich sozusagen. Das Ding kümmert sich selber oder man schaut zu dabei, wie es sich um sich selber kümmert. So, das ist so ganz, ja, das ist ein eigenartiges Gefühl so. Aber auch das ist nicht mehr, also das ist auch nicht mehr an der Wahrheit dran. Ja, als alles andere. Das ist auch nur so eine Erfahrung eben einfach, ne? So eine Erfahrung von, ja, Zuschauern sozusagen oder, ja. Also es ist immer, das darf man nicht vergessen, dass Gott ist ja sozusagen in der, wenn er sich mit, wenn das Ego da ist, sagen wir mal, ja, und dann verdeckt das Ego scheinbar die Wahrheit, so. Und, aber das ist in Wahrheit nicht so, weil man ist das immer. Man ist auch, während man eine Ego-Präsenz glaubt zu sein, ist man perfekt das Göttliche in dem Moment. Also es ist quasi nur verhüllt, aber die Hülle ist es selbst. Also Gott ist selbst auch die Hülle. Also Gott ist auch das Ego, wenn man so will, ja, Gott ist auch das Ego sozusagen. Obwohl das Quatsch ist, weil dieses, alle Formen ja nicht existieren in Wahrheit. Ja, und das Ego existiert eben auch nicht. Das ist eher eine Idee, die dann Realität zu bekommen scheint. So. Wie auch die Dinge ja nicht wirklich real sind. Die Formen sind nur in dem Traum real. Nur ja, sie sind nicht wirklich von sich aus real. Sie sind der Zeit unterworfen. Sie kommen und gehen. Sie entstehen und vergehen. Und die Wahrheit ist eben jenseits von Raum und Zeit. Ja, sie ist nicht der Zeit unterworfen. Dadurch ist die Wahrheit immer, ja, immer zeitlos. Immer zeitlos. Alles immer. Das ist nicht, ja, nicht eingrenzbar. Und auch räumlich ist die Wahrheit nicht einzugrenzen, weil sie eben nicht räumlich ist. Ja, sie ist absolut überall und nirgends gleichzeitig. Das ist das, was den Raum angeht. Ja. Und deswegen spielt dieses Ding halt, was man Gott nennen kann, ja, man könnte fast ein bisschen blöde sagen, so mit sich selber blinde Kuh. Ja, ich vergesse mal, wer ich bin, so. Ja, und das ist mein Spiel jetzt, dass ich vergesse, wer ich bin. Ich will einfach mal jemand anders sein. So, ich will das erleben. Wie ist das als Mensch? So, wie ist das als Tier? So, und dann, ja, das ist das, was passiert. Alles erlebt sich so, wie es sich erlebt eben.
Mana schreibt, wenn es keine Trennung gibt und ich alles bin, dann bin ich ja auch mein Mind, beziehungsweise meine Gedanken. Warum erfahre ich mich dann als auch als der Beobachter beziehungsweise Zeuge? Irgendwie bin ich alles gleichzeitig. Das ist strange.
Ja, genau, also genau so ist es. Ja, das ist genau, du bist alles gleichzeitig. Ich hätte es nicht anders sagen können. Ja, und es ist vielleicht so, dass die Aufmerksamkeit irgendwie wie so ein Scheinwerfer, den man hat, immer mal da und mal da ist. Und dann erscheint das anders. Aber es ist ja nicht das, worauf der Scheinwerfer zeigt, sondern du bist ja das selber, das Undefinierbare. Du musst es sozusagen von innen, also du musst sozusagen deine Subjektivität. Das ist dein Ding. Also du bist das Absolute. Du schaust auf alles, ja. Und ob da nur das Gefühl existiert, dass es ein Bezeugen ist, also da ist was anderes, was ich wahrnehme, oder ob das eben mehr so als Einheit erlebt wird. Ja, das ist beides gleichwertig letztlich. So. Natürlich, wenn man jetzt im Ego sich gefangen glaubt, war bei mir ja auch so, und schweres Leid erfährt, dann will man da raus. Ja, dann fängt man an, nach Lösungen zu suchen, nach Heilung oder nach einer Art. Mir war immer klar, es muss etwas geben in mir, was nicht betroffen ist von diesen schlimmen Depressionen, was davon frei ist. Es muss etwas geben. Und tatsächlich, ich habe das nach ein paar Jahren dann irgendwann mal so gespürt, mitten in einer Depression. Da war so eine Schwingung irgendwie, so eine Vibration. Und ich habe plötzlich gewusst, dass ich diese Vibration selber bin. Nur, dass ich mich davon noch so getrennt gefühlt habe. Ich habe die irgendwie wahrgenommen so. Aber ich wusste eigentlich, dass ich das bin, und ich wusste, dass das unendlich stark ist, was ich da wahrnehme. Ja, und da hatte ich so die erste Ahnung bekommen von meiner wahren Natur, dass sie eben schon da ist, ne? Dass sie, und auch in der Depression ist sie perfekt da. Perfekt. Auch im schlimmsten Leid, wenn der Körper überhaupt nicht mehr funktioniert und der Mind dann niederliegt, nichts mehr machen kann, nur noch weint und leidet, ja, dann ist das, was wir wirklich sind, perfekt in dem Moment das, was es ist. Und das ist nicht zu ändern. Und natürlich ist die Aufmerksamkeit dann auf diesem Leid, und dann kommt es zur Identifikation, und dann ist eben der Wunsch da, das loszuwerden irgendwie. Genau.
Opax schreibt, hallo Jens, hast du einen Tipp für mich? Diese Einsamkeit ist kaum noch zu ertragen. Nichts hilft bisher wirklich.
Ja, danke für deine Offenheit. Ja, weiß nicht, ob das ein Trost ist, aber deine wahre Natur oder das, was wir alle sind, ist die absolute Einsamkeit. Ja, sozusagen. Es ist eins immer. Ja, du bist sozusagen absolut gesehen allein. Es gibt nur Gott sozusagen, und Gott ist weder existent noch nicht existent. Also ja, es ist etwas, was es weder gibt noch nicht gibt. Und das sind wir alle zutiefst, ja. Und was du fühlst, ist vielleicht einfach was Normales. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und unsere Psyche, unsere Psychologie braucht menschlichen Kontakt, um sich wohlzufühlen. Das ist so ein gewisses Herdengefühl. Da fühlen wir uns gut, wenn wir mit Leuten reden können, wo man einen positiven Austausch hat, wo man Dinge besprechen kann, wo man auch mal sein Herz ausschütten kann und wo mit Verständnis und Akzeptanz reagiert wird darauf. Also gute Freunde zum Beispiel oder auch ein Partner. Ja, das stillt dann unser Bedürfnis nach sozialem Kontakt. Ganz besonders stark konnte man das eben während der Corona-Geschichte erleben. Ja, dadurch, dass so überreagiert wurde, häufig überreagiert wurde, wurden extreme soziale Leidenssachen erlebt von den Menschen dadurch, weil der soziale Kontakt so wichtig ist. Also ich bin durch diese 2 oder 3 Jahre Lockdown, was das ja immer wieder war, im Winter war das ja hauptsächlich, ich bin da eigentlich nur halbwegs gut durchgekommen, weil ich mich einfach weggedröhnt habe. Ich habe wirklich den ganzen Tag nur gekifft, so viel ich Lust hatte. Und das habe ich so viel gemacht, wie ich konnte, ne? Und dadurch habe ich das halbwegs ausgehalten. Wobei ich danach dann in den Entzug musste selber. Ich musste dann aufhören, weil es zu viel gewesen war. Und dann, das war natürlich hart, ne? So, dann kriegt man hinterher die Quittung präsentiert, ne? So, aber das ist extrem und du musst auch gar nicht, du musst ja nicht einsam sein können. Ja, du, es ist doch normal, wenn du ein Bedürfnis hast, mit Menschen zu sprechen. Häufig ist das so, dass manche Menschen eben wenig Kontakte haben oder Schwierigkeiten auch haben, Kontakte anzufangen. Kann ich nur empfehlen, lass dich nicht ermutigen. Ja, versuch mit jemand zu reden einfach. Weiß ich nicht. Wer immer, wo es was immer möglich ist. Einfach sprechen. Vielleicht Familie oder vielleicht irgendein Freund oder Freundin oder so. Einfach mal reden. Oder wenn es gar nicht anders geht, wenn also völlige Kontaktarmut einfach da ist, so dann, es gibt auch, es hört sich vielleicht blöd an, aber es gibt tatsächlich eine Telefonseelsorge, die kostenlos ist und wo man einfach sprechen kann. Und wo auch nichts verlangt wird von einem und so. Man kriegt da keine ungewollte therapeutischen Ratschläge oder so. Man kriegt einfach, man hat jemand, der einem zuhört. Also ich weiß es nicht, ob das bei dir so krass jetzt gerade ist. Sag's einfach mal so. Es gibt Möglichkeiten, wie man einfach soziale Kontakte sich verschafft auch. Und das ist auch auf der Mind, das ist wichtig fürs Emotionalleben. So. Und ja, ich habe das auch. Also ich habe auch, ich fühle mich auch besser, wenn ich einmal in der Woche oder zweimal in der Woche mich mit Leuten treffe. So, ich mache das nicht allzu oft, aber so einmal die Woche brauche ich das schon, dass ich mal und dann mal telefonieren am Wochenende mit meiner Mutter oder so. Ja, das ist gut. Das ist gut, ne? Einfach reden. Ganz egal worüber letztlich, ne? Und letztlich bist du die Ultimative, das All-Eins-Sein, ja, das All-Lein sagt ja All-Eins. Ja, alles ist, du bist das ganze Ding sozusagen. Auch wenn man das jetzt nicht direkt erfährt oder so, man ist das immer. All eins, man ist immer mit allem komplett eins. Also in Wahrheit, das kann ich dir sagen, du bist nicht, in Wahrheit bist du gar nicht allein, weil du mit allen Wesenheiten sozusagen auch so feinstofflich, astral kann man auch sagen, du bist ja verbunden mit allem. Ja, ich kriege das mit manchmal, wenn Leute anrufen, dann kriege ich das mit und ich denke an denjenigen und ein paar Sekunden später klingelt das Telefon und der ist dran. Ich kriege so richtig mit, das klingelt erst bei mir im Kopf und dann das Telefon. Das ist wirklich, weil der andere dann in dem Moment, jetzt rufe ich den Jens an. So, ne? Und dann kriege ich das mit. Ich kriege das mit, weil die Verbindung da ist. Ja, besonders gut funktioniert das, wenn man jemanden gern hat oder mag oder liebt oder so, ja. Dann hat man am ehesten eine Chance, so, kriege das vorher mit. Der ruft an und er ruft an. So. Ja, weil alles verbunden ist. Vielleicht, ich weiß nicht, man kann natürlich das Bedürfnis, wenn man das Bedürfnis hat zu sprechen, jemandem was zu erzählen, das kann man nicht damit einfach so sagen, dann, ja, ne, ich bin ja eins mit allem oder so. Also das Bedürfnis wird trotzdem da bleiben dann. Und man sollte es auch dann, ja, stillen. Das gehört zu einer geistigen Gesundheit dazu, dass man menschliche Kontakte hat. Der eine mehr, der andere weniger. Es gibt halt Typen, die mehr Einsiedler sind, so, die es wenig oder gar nicht brauchen, auch manchmal. So, mal gibt es schon so Leute, aber die meisten Menschen haben ein gewisses Bedürfnis danach und das ist ja auch völlig normal.
Gut. Lynette schreibt, mein erster Satz war die Frage, was soll der Scheiß hier? Hab bis heute keine Antwort. Alles sinnfrei und unsinnige Internationen. Was soll mir die Interpretation bringen? Sie entsprechen nicht meiner Wahrnehmung.
Kann ich gut verstehen, so. Ich habe auch schon oft gedacht, warum das Ganze, ne? So, was soll das überhaupt? Wieso eigentlich, ne? Ja, aber die Antwort ist natürlich, wird immer so gesagt, ja, warum denn nicht? Ja. Ja, und was steckt denn dahinter, hinter diesem Warum denn nicht? Das Warum denn nicht, das sagt einfach nur, dass das Ganze, was jetzt ist, was auch teilweise dann als unangenehm empfunden wird, aber das ist trotzdem immer das Göttliche geblieben. Es hat sich nie von sich selbst getrennt. Du hast dich auch nicht von dir selbst getrennt. Ja, du bist das Absolute. jetzt in diesem Moment und schon immer da und wirst es immer sein, unabhängig von jeder Zeit und Raum, ja. Und deine Erlebniswelt ist jetzt, wie sie ist, weil sie eben so ist. So. Und du bist diese ganze Welt komplett. Und ob du es erlebst oder nicht, ist egal. Und es geht auch nicht um, es geht nicht, wie hattest du gesagt, Interpretationen, glaube ich. Ja, Interpretation, darum geht es nicht, weil Interpretation ist ja eine Deutung des Minds. Ja, es geht darum zu erkennen, ob ich der Mind bin oder nicht. Oder ob ich den nur erlebe. Ja, darum geht es. Den Mind als solches zu untersuchen. Also der Mind untersucht sich zu einem Stück weit selber, das geht. Aber letztendlich werde ich feststellen, je mehr ich mich da selber erforsche, desto mehr werde ich merken, dass ich da gar nicht, eigentlich gar nicht da drin bin in dem Mind, sondern dass ich den irgendwie wie von außen wahrnehme. So, ich nehme das alles wahr. Ich nehme die Gedanken wahr, die Gefühle nehme ich wahr. Ja, das sind irgendwie Wahrnehmungen, aber ich bin der Wahrnehmende. Ja, ich bin das Auge, was schaut. Das Auge, was sieht, ist ja nicht das, was es sieht. Ja, wenn ich die Wand sehe, da ist die Wand ja nicht das Auge. Das Auge sieht die Wand. Ja, ist aber was anderes einfach. Ja, ich kann es gut verstehen. Es ist mal, also wenn man die Welt auch so heute erlebt, so wie das alles so läuft, also da kann man schon manchmal verzweifeln. Ja, und dann fragt man sich wirklich, was ist das überhaupt für ein Gott, dass sowas passiert hier? Ne? So, also ja, es ist ja immer Gott, der das erfährt. Wir glauben immer, wenn wir das mit dem Mind betrachten, in der Dualität, dass da irgendwer ist, der nicht Gott wäre. Ja, und Gott ist fein raus, der leidet nicht. Und wir, die armen Menschen, ja, wir müssen leiden, aber das ist der Irrtum. Es gibt nichts, was getrennt wäre von Gott. Es gibt in dem Sinne gar keine Menschen. Es gibt auch keinen Gott. Es gibt nur das Ganze sozusagen. Ja, es ist das Ganze. Und das ist undefinierbar. Ja? Und durch das Erleben der Dualität wird das Ganze nicht weniger. Also es verliert sich dadurch nicht. Es träumt eben nur diesen Traum, solange es das will. Also so wie du die Welt jetzt erlebst, so hast du es gewollt. Also ja, so willst du es auf einer höheren non-personalen Ebene. Natürlich will die Person, der Körper will schmerzfrei sein und möchte kein Leid erleben und am besten immer nur gute Sachen erleben. Das ist normal. Ja, das Lebewesen will gedeihen. Ja, die Blume will blühen. Ja, alles wächst, alles wird größer, alles. Ja, das ist das Leben. Das ist normal. Wie kam ich denn jetzt darauf? Naja, egal.
Melanie schreibt, also das ging um die Schmerzen, die sie von ihrem Mann wahrgenommen hat.
Ja.
Danke, Jens, sehr hilfreich für mich, dass du das auch schon mal so wahrgenommen hast.
Ja, gerne, ja klar. Ja, es ist die meisten Sachen, die man so erlebt, wo man denkt, oh, das erlebt ja nur ich so, das ist gar nicht so. Das ist häufig sind das, erleben das viele Menschen. So, und auch, ich glaube auch, dass die meisten Menschen auch spirituelle Erfahrungen machen. Die vielleicht, die aber nicht so deuten dann. Das wird dann irgendwie anders erlebt. Also es wird dann nicht so gelabelt als spirituell oder so. Ja, aber so Einheitserfahrung, die kann jeder machen letztlich. Also es gibt so, wenn man extrem joggt oder so zum Beispiel, die brechen dann die nennen das den Flow. Ja, dann lösen die sich auch irgendwie auf im Lauf. Die laufen, dann läuft's einfach nur noch und niemand läuft. So, also, ja, also, es läuft von selbst. Es läuft sich von alleine sozusagen dann. Sowas, oder wenn man jetzt so als Künstler völlig versinkt in der Musik sozusagen, ja, völlig, wenn ich jetzt kein Künstler, ich höre ja nur Musik, aber wenn ich hier Musik höre, ja, dann kann ich da völlig drin aufgehen, völlig drin verschwinden. Also dann ist weder Musik noch Hörer noch nix. Das ist, ja, das ist unbeschreiblich dann. Das ist Wahrheit. Das ist Wahrheit, wie sie sich dann als Ganzheit eben erlebt, so. Und das, ich glaube, dass ganz viele Menschen sowas erleben. Und bei dem, vielleicht ist dann bei vielen auch nicht das dran, dass man das näher untersucht. Dann, das wird dann so, kommt dann mal durch so. Und daran erinnern sich die Leute dann immer gerne so. Und das hilft ihnen dann auch leben vielleicht. Aber das führt dann nicht dazu, dass man unbedingt jetzt danach Erleuchtung sucht oder so. Also ich will damit sagen, so ein normales Leben, wie es viele führen, ohne so eine spirituelle Suche, ist kein Stück weniger wert als ein spirituelles Leben und auch andersrum. Das spirituelle Leben ist nicht weniger wert als das weltliche Leben. So, jeder spult sein Programm ab, gemäß seiner Karma-Dharma-Geschichte sozusagen. Ja? Also Dharma so im Sinne von, ja, was gut wäre, wenn es passiert sozusagen, wenn man es hinkriegt, so als, ja, wie so ein Weg, Dharma wie der Weg so, ne? Und Karma halt der Grund, warum der Weg so laufen könnte oder sollte. So. Und da hat jeder seine eigene Geschichte sozusagen. Und das ist keine Geschichte besser als die andere. Auch wenn das manchmal so, wenn dann so Leute wie ich oder andere so dann sich hinstellen und sagen, ja, ich habe 36 Jahre so einen Guru gehabt und ganz toll und super geil und initiiert und war alle tausend Erleuchtungen schon erlebt, ja. Das ist kein Stück besser als irgendwer anders so. Das ist einfach, ich hatte das Glück eben, dass ich mich dem widmen konnte und dann sind auch, ist der Segen Gottes auch passiert sozusagen. Bin begnadet sozusagen worden von, also ich habe Glück gehabt einfach. Ich hatte eben spirituell gesehen dann ein gutes Karma, weltlichen Scheiß Karma. Ich habe nichts auf die Reihe gekriegt, ich habe keinen Job, ich arbeite nicht weiter. Ja, völlig gescheitert im Leben sozusagen. Ja, wenn man es weltlich sieht, dann bin ich hier, ja, ich bin die unterste Kategorie. Ja, Grundsicherungsempfänger. Ja, so sieht's aus. Habe ich überhaupt kein Problem damit, ja. Also, ich komme hin mit dem Geld und es ist okay. Ja. Mittlerweile ist mir Geld so völlig egal. Ja? Also, es ist wie bedrucktes Papier ist das irgendwie für mich. Ich habe diese emotionale Bindung nicht mehr. Ich hatte die früher auch noch. Vor 2 Jahren hörte das auf. Seitdem habe ich keine emotionale Bindung mehr an Geld oder so. Ich freue mich, wenn es da ist. Und dann gebe ich es auch mal aus und so. Und wenn es nicht da ist, ist auch egal. Ist auch gut. Da muss ich nicht drüber nachdenken, was ich kaufen soll. So. Ja.
Lynette fragt, wenn ich den Beobachter wahrnehme, frage ich, wer beobachtet den Beobachter? Und weiter schreibt sie, letztes Jahr in der Nacht solche Schmerzen, alles schwarz. Ich sage, ich will sterben. Dann nahm ich wahr, das, was du bist, kann nicht sterben. Alles war plötzlich hell.
Ja, danke, dass du das teilst mit uns. Ja, genau. Das ist die Erfahrung dann, so ein Absolutheitserfahrung, ja. Wenn man sich als das erfährt, was eben jenseits von Leben und Tod ist. So, das weiß man dann einfach. Ja, man weiß, dass man weder lebt in Wahrheit noch stirbt in Wahrheit. Nur der Körper, das ist ja wie eine Kutsche. Also, der Körper ist wie du fährst eine Kutsche. Weil du bist der Kutscher, du bist nicht die Kutsche. Du bewohnst den Körper sozusagen. Genau, und alle Ängste und so beziehen sich immer nur auf den Körper. Ja, also der Körper hat das Problem, also die Ängste sind ja im Mind, ne? Und das hat nur mit dem Körper zu tun. Also der Mind hat Angst um den Körper halt so. Ja, weil er sich damit identifiziert mit dem Körper und dann die Schmerzen spürt und dann sag mal, ich bin das nicht. Und schreist aber vor Kopfschmerzen, ja. Aber dann zu kapieren, ich bin das gar nicht in Wahrheit, das ist schon, ja, da, wenn man so richtig heftige Schmerzen erlebt, das ist ein Schock. Ja. Aber man ist ja auch der Schmerz sozusagen und man ist der das erleidet in dem Moment, man ist der Schmerz, man ist der ganze Körper und nichts von all dem gleichzeitig sozusagen. Und alles ist nur so Wandlung, ja, alles so diese ganzen Erlebnisse ist alles nur Energie in Bewegung, könnte man sagen. So Energie in Bewegung. Energie, die durch den Körper durchgeht. Ja, Energie, die man selber transformiert, weil man irgendwie sich was überlegt oder so. Ja, man macht was anders. So plötzlich hat das Gefühl, ich muss mal was anders machen. Ja, und dann passieren die Veränderungen plötzlich. Aber muss nicht sein, ne? Das ist immer perfekt, wie es ist. Aber es heißt ja auch nicht, dass es so bleiben muss, wie es ist, ne? Also man kann immer ja sagen zum Wandel, aber man erlebt am Ende dann oder man realisiert irgendwie, also man weiß es einfach irgendwann, dass man mit dem Wandel gar nichts zu tun hat. Dass man selbst völlig unwandelbar ist. Und man hat sich auch noch nie, ja, deswegen sage ich auch mal gerne dazu, ich erzähle gern von meiner Story, weil die auch flashing für mich war, also so shocking oder gut, also war gut und schrecklich zugleich, meine ganze Geschichte, weil die auch die Depression beinhaltet und so. Aber das bedeutet überhaupt nichts, weil das, was ich bin, ist immer so gewesen schon. Das hat sich nie verändert. Das ist so, oder das realisiert man erst, wenn jetzt, wenn diese ganzen Identifikationen, wenn das Identifizieren selber aufhört. Also bei mir hat das einfach aufgehört. So, da ist kein, also das ist nur noch so hohl irgendwie. Das ist so, also es passiert so funktional. Ja, ich weiß natürlich vom Gefühl, vom Körpergefühl, dass sozusagen juristisch bin ich diese Person. Ich bin der Körper sozusagen. Ja, mein, so. Ja, aber das ist ja nicht wahr. Das, was da oben darum war, das ist nicht die Wahrheit. Das ist eben der Traum. Ja. Und ich war das, wie gesagt, man erlebt sich irgendwann dann als das, was man schon immer war. Und was sich nie, die ganze Zeit nie, 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 nie verändert hat. Und dann fragt man sich irgendwie, was war denn da vorher da? Ich habe mich schon gedacht, was ist denn dieses komische Ego oder was war das denn? Ich war doch schon immer so, wie ich jetzt bin. Und dann habe ich zurückgeguckt, so, und dann sieht man auf einmal, dass da war einfach niemand. Außer so einer komischen Idee. Irgendwie so ein sich dafür halten. Wie so ein Geisterreflex ist das irgendwie so. Wie so ein Greifen, was ständig passiert. So, man greift ständig nach sich selber irgendwie. Ja? Man greift ständig nach sich selber. Und dadurch tauchen die ganzen Probleme auf. Irgendwie. Man ist ja auch ohne zu greifen. Man ist ja ohne diese ganze Dualität das, was man ist. Ja, und das realisiert sich dann wenn Identifikation irgendwie schwächer wird oder ganz aufhört sogar am Ende. So, dann ist plötzlich klar, dass dann weiß man auch dann, also bei mir ist dann so eine Bescheidenheit sofort aufgetaucht, weil ich wusste, ich habe überhaupt nichts gemacht. Also das ist kein Verdienst. So, ich bin das also bedingungslos gewesen schon immer. Ja, und alles, was dieses komische Menschlein hier gemacht hat, das hat sowohl immer positive als auch negative Folgen gehabt. So, und das ist eigentlich völlig egal, was der Mensch Jens gemacht hat, so, ja. Und das ist kein Verdienst. Er hat einfach sein Leben gelebt, so wie er konnte. Aber mir hat das wahnsinnig geholfen, dass ich 36 Jahre so ein Ziel hatte. Die Erleuchtung. Das hat meinem Leben einen Sinn gegeben. Ja. Ich kann nicht sagen, dass ich sie gefunden habe, ja. Nee, niemand hat irgendwas gefunden, ja. Da ist nie was passiert in Wahrheit. Ja, das ist der Song, der ist echt gut, ne? Nothing ever happened. Weiß nicht, von wem er ist. Nothing ever happened. Ja, das ist wahr. Das ist also absolut gesehen ist nie irgendwas passiert und das, was wir sind, kann sich nicht verändern, kann sich nicht entwickeln. Das entwickelt sich auch nicht. Ja. Also wird sich ja verändern sonst. Und irgendwann geht dann so die Aufmerksamkeit von dem, was sich immer entwickelt. Da verliert man immer das Interesse dran. So, das lässt dann so nach und dann lässt man los. Dann lässt man auf einmal seine eigene Person los und lässt sie so sein, wie sie ist. Dieser Jens hier, der darf so sein, wie er ist jetzt heute. Da ist kein Bestreben mehr, irgendwas ändern zu wollen oder so. Ich meine das auch und gerade für meine Fehler. Also ich bin nicht stolz auf die Fehler, aber ich sehe keinen Grund, die zu ändern oder so. Das hat sowieso keinen Sinn. Ja, weil die Fehler, die arbeiten so lange fehlerhaft sozusagen, bis es von alleine aufhört irgendwann. Ja, und das ist meine Erfahrung einfach, dass das so hat keinen Sinn, da was zu machen. Kann man machen, kann man. Man kann versuchen, ein besserer Mensch zu sein, aber das funktioniert nicht. Also ist meine Erfahrung, dass es das nicht funktioniert.
Ich lese noch eine Frage vor von Sani. Wozu dieser Körper? Ist er nicht auch geträumt? Wenn Erwachen da ist, verschwindet er ja nicht automatisch. Aber die Identifikation ist nicht mehr da, oder?
Genau, ja, es ist alles, genau, das ist der Knackpunkt, wo das Leid entsteht, ist die sogenannte Identifikation, dass man sich für einen Teil hält, irgendwie, für eine Form hält. Ja, und das ist das Ego, das ist Identifikation. Ja, und genau, der Körper ist einfach nur der Körper, so, und der bleibt auch da. Also, ja, das hat mit dem Erwachen nichts zu tun. So, das Erwachen ist eher so, könnte man sagen, dass das, was nie da war, plötzlich offensichtlich ist, dass es nie da war. So. Ja, also das Ego war nie da gewesen. So, es hat nur so den Anschein erweckt irgendwie. Ja, und die Dinge bleiben, wie sie sind. Der Körper funktioniert genauso weiter. Nur die Zen-Buddhisten haben es ganz normal, ganz einfach ausgedrückt. Ja, vor der Erleuchtung, ich sage das alles mit Anführungsstrichen, weil es gibt kein vor der Erleuchtung und auch kein danach, aber es gibt ja diesen Spruch. Ja, vor der Erleuchtung Holz hacken und Wasser holen, nach der Erleuchtung Holz hacken und Wasser holen. Wer glaubt, er hätte durch Erleuchtung irgendeinen Vorteil für das normale Leben, sage ich jetzt mal, ja? Also, der hat sich getäuscht, ja? Das normale Leben bleibt genauso problematisch, wie es ist. Der einzige Vorteil, den man vielleicht da ausmachen könnte, ist, dass man loslässt oder dass es einem leichter fällt, loszulassen, die Dinge und die nicht mehr so ernst zu nehmen, ja? Wenn ich weiß, dass ich ständig hier träume, dass das alles nur ein Traum ist, dann kann ich leichter auch mal sagen, sei es drum, lass den Traum, wie er ist. Ne? Und dann leide ich weniger. So. Gut, ja, sind wir am Ende, ne?
Ja, ich lese nochmal den
Ja.
Kommentare vor von Linette. Schmerzerkrankung verschwunden. Cool, ich glücklich. Mein Umfeld rafft nix. Energie, die durch den Körper geht, wenn ein Schmerz heute auftritt, sage ich Stopp. Ich bin kein Körper und der Schmerz ist weg. Danke.
Ja, genau. Ja, wie immer man das erlebt, ist eben genauso richtig, wie man es erlebt. Genau jetzt. So.
Ja, dann herzlichen Dank, lieber Jens, für dein
Ich danke
Sprechen
euch.
heute Abend.
Danke dir, Yvonne, für das Betreuen hier und das Vorlesen und so und auch für deine Fragen und so. Und euch allen danke ich herzlich, alle, die teilgenommen haben, auch die, die mir zugeschaut haben. Ich freue mich sehr, dass wir hier jetzt zusammen waren, die Zeit. Und ja, mal gucken, was noch so kommt jetzt, wann der nächste Live-Chat dann hier irgendwann, vielleicht in 4 bis 6 Wochen, so je nachdem, wie es passt, so weiß ich nicht. Und dann, ja, wie gesagt, vielleicht mache ich noch mal selber auch mal einen Live-Chat oder mal wieder ein Video. So habe ich ja in letzter Zeit, ich habe schon ein kleines gemacht und es gibt so. Einfach mal ein Video heißt das, 7 Minuten lang. Ist auf meinem YouTube-Kanal. Also schaut ruhig mal auf meinen YouTube-Kanal. Spendet was an JetzTV oder an eine andere allgemeinnützige Einrichtung. Und ja, freue mich hier gewesen zu sein.
Stehen auch
Gut.
ganz viele Dankes im Chat an dich.
Danke auch. Ja, da ist es. Wir machen das gemeinsam hier mal. Das ist so. Alle tragen bei dazu. Okay, dann ja, wünsche ich einen schönen Abend und ja, dann bis zum nächsten Mal oder so. Okay, ja, schönen Abend an alle.